Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Insert Moin. Ich bin Anne, ich bin wieder zurück aus der Versenkung. Es ist ein herrliches Gefühl, wieder da zu sein. Und ich bin gerade recht zur Sommerzeit erschienen, denn das ist unsere liebste Gaming-Jahreszeit. Nicht, weil das Wetter so schön ist da draußen, sondern weil wir uns mal wieder der Nicht-E3 widmen. Dem Summer Game Fest, wie es ja jetzt seit ein paar Jahren heißt. Und heute fiel der Startschuss inoffiziell mit der State of Play von Sony. Und da habe ich mir natürlich meine beiden Experten zur Seite geholt, um diese wunderschöne State of Play auch richtig ausführlich besprechen zu können. Bei mir sind Manu und Michi. Hallo ihr beiden!
Hallihallo, grüß dich, schön dich zu hören.
Ah, es tut so gut, dich wieder zu hören, Anne.
Wir haben Danke. Dich vermisst. Ich habe euch auch vermisst und euch da draußen auch. Ja, es waren ein paar sehr anstrengende Wochen, Monate sogar. Und ich bin froh, dass ich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt wieder einsteige, denn es ist wirklich auch meine Lieblingsbeschäftigung, diese wundervollen Directs mit euch zu besprechen, wo immer schöne, tolle Dinge angekündigt werden und dann viele A's und O's folgen.
Oder I's.
Ja, genau. Manchmal aber auch I's.
Oder große Fragezeichen.
Ja. Durchaus.
Diesen Power-Move hat Sony doch letztes Jahr schon abgezogen, ne? Dass sie ganz kurzfristig sich vorgedrängelt haben und dann dabei waren. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Die wollen natürlich immer eine Extrawurst haben, wenn sie sehen, wie voll dieser Kalender jedes Jahr wird. Das kann ich schon verstehen, dass man da sagt, okay, wir wollen ein bisschen unser eigenes Fenster haben. Deswegen setzen wir das jetzt kurz vor Jeff Keighleys Show. Hat gut geklappt. Also ich bin sehr positiv überrascht von dieser State of Play. Ich dachte, da kommt jetzt so ein Haufen Sachen, die kennt man alle schon. Und da zeigen die jetzt vielleicht ein bisschen Gameplay von Ghost of Yotai oder weiß ich nicht, irgendwas halt, was schon längst angekündigt ist. Aber es war tatsächlich sehr bunt gemischt mit vielen tollen Titeln. Und es ging los mit einer kleinen Verwirrung meinerseits. Ich saß nämlich da und dachte, hab gerade LSD genommen. Fälschlicherweise. Und sehe jetzt lustige Farben und Formen. Aber das war Absicht. Es ist ein neuer Titel von den Machern von Tetris Effect.
Genau.
Und der heißt
sieht auch genauso aus.
Luminous Arise heißt der. Genau, es sieht eigentlich genauso aus. Das gleiche in grün. Aber ist es das auch wirklich?
Ich denke mal, also diesen Stil hat man ja schon recht schnell dann erkannt gehabt. Also mir ging es so als großer Tetris Effect Fan, möchte ich sagen. Und das wird mich genauso abholen. Und das Luminous Gameplay ist ja nun auch das, was einem Tetris vielleicht noch am nächsten kommt. Nicht in seiner Art, sondern einfach in seiner Genialität. Von daher freue ich mich sehr, dass da was kommt. Aber es ist ja relativ erwartbar, was man da jetzt, was man erwarten kann. Und von daher bin ich da sehr positiv gestimmt.
Und es ist ja auch ein alter Bekannter. Also es ist ein ähnliches Gameplay-Prinzip wie Tetris, nur dass das mit so einer musikbasierten Linie, die von links nach rechts, muss man im Takt quasi immer so Sachen vorbereitet. Das Gameplay kennt man auch schon. Also Luminous gibt's schon, ist schon sehr, sehr alt. Hatten wir von Q Entertainment bei, ich habe es auf der PSP gespielt damals.
Da war es der Launch, also war es, glaube ich, relativ früh einer der großen Überfliegertitel, die man auf der PSP gerne mitgenommen hat, richtig.
Genau. Und das fand ich gut und in dem Stile, wie die das machen, in diesem psychedelischen, vor allem die VR-Version von Tetris Effect, der habe ich eine 10 gegeben damals, als PSVR neu war, weil das halt mich so reingezogen hat. Das unkaputtbare Tetris-Gameplay dann noch mit dieser unfassbaren Immersion zu koppeln, das hat so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob Luminous das jetzt auch schafft, weil das Gameplay ist nicht ganz so elegant, finde ich, wie Tetris. Da muss man so ein bisschen reinkommen, aber finde es trotzdem schön, dass das Team da weiter an diesem Stil festhält, ja.
Ja, wird es natürlich auch in einer VR-Version geben, weil wir es gerade ja schon mal angesprochen haben. Ist ja auch irgendwie logisch, prädestiniert, würde ich sagen.
Und Mizoguchi hatte ein Rez-T-Shirt unter seiner Lederjacke. Mhm. Ja. Da bin ich schon gespannt, ob da vielleicht nicht doch mal irgendwann Rez 2 oder Rez Arise oder halt Rez auch in diesem ähnlichen Stil käme. Das wäre
ich hatte kurz cool. damit gerechnet, als diese Figur da so langläuft, habe ich kurz gedacht, ob es ein neues Rez ist. Ja. Naja, aber die sind ja verwandt, die Spiele, kann man schon so sagen. So.
Ja, ein bisschen seltsamer Öffner fand ich für so eine Show. Also ich dachte, die fangen jetzt an mit einem richtig krassen Brecher. Aber ich Vielleicht ist es das ja für viele auch. Ich bin da komplett raus. Mich überfordert das visuell total. Ich spiele gerne Tetris, aber dann muss es schon das normale, smoothe Tetris sein und nicht das mit den 12 Millionen Farben, die mir in die Fresse ballern. Das ist irgendwie ein bisschen too much.
Das ist auf jeden Fall wie ein großer Trip. Am Anfang dachte ich erst, das ist so dieser typische Opener von wegen viele Sony-Brands und dann ja, da waren auch noch so diese Autos zu sehen und dann irgendwie eine Figur, die nach No Man's Sky aussah, aber das war ja eine Fehlinterpretation und dann, als die Musik so ein bisschen einsetzte, dachte ich schon, ah nee, das ist doch, machen sie noch Tetris oder was ist das jetzt? Auf jeden Fall ein Misoguchi-Kram und da habe ich auch erst an das gedacht und dann war es aber das gute Lumines.
Ja, und das haben sie sehr schön präsentiert und im Anschluss direkt kam ein Knüller, finde ich. Ein Spiel, was wir seit langem nicht gesehen haben, wo ich jetzt irgendwie seit 2 Jahren schon die ganze Zeit frage, hä, wo ist das denn eigentlich? Ja. Es ist wieder da, Pragmata, ihr erinnert euch vielleicht.
Die Haarsimulation.
Die Nun, also, es geht um ein Mädchen, ein kleines Mädchen, wo wir jetzt erfahren haben, das ist wohl ein AI-Kind, also eine künstliche Intelligenz im Körper eines Kindes namens Diana. Und einen Astronauten, vielleicht. Er sieht auf jeden Fall aus wie ein menschlicher Astronaut, man weiß es nicht so genau. Und sehr viel hat man jetzt da nicht draus lesen können, aber es ist immerhin mehr, als wir vorher wussten. Es wird ein Third-Person-Shooter werden, so wie ich das jetzt aufgefasst habe. Und es geht wohl gegen eine böse Corporation mal wieder.
Ja, es sieht für mich eigentlich recht atypisch nach Capcom halt aus. Auch die Grafik, die Engine und so, das ist alles genau so, was Capcom auch so die letzten Jahre gemacht hat. Ich war ein bisschen schockiert. Das war echt für 2022 mal angekündigt.
Krass, ne?
Ja, und jetzt haben wir halt 26 hoffentlich, wo es dann rauskommt. Also das ist schon eine ordentliche Verschiebung. Aber ja, mal gucken, ob sie sich einen schönen Handlungstwist überlegen. Ansonsten sieht es halt so aus wie 1000 andere Spiele, die wir von Capcom schon mal so gesehen haben, fand ich jetzt. Und natürlich ist das ein netter Twist mit dem AI-Mädel mit den krassen blonden Locken. Aber ja, mal gucken, ob sie einen emotional abholt. Was?
Keine Locken, die hat glatte Haare.
Naja, dann guck noch mal hin. Da sind aber einige Wellen drin.
Guck da noch mal hin. Ja, also ich finde ja, mich hat es angesprochen. Ich mag diesen Stil. Ich meine, das Spiel hat jetzt so lange hinter sich, das könnte jetzt auch voll in der Development Hell gewesen sein. Ich gebe dir absolut recht, dass da jetzt nichts wahnsinnig Überraschendes drin war. So einzelner Herr, Weltraumforscher erkundet irgendwie diese Raumstation, aber so dieses bisschen Gruselige, was so mit drin ist und dann dieses Mystische, dieses Mädel hat ja so Art magische Fähigkeiten, dass sie so aus der Entfernung dann die Gegner hackt und hängt dann auf seinem Rücken rum. Also ich glaube, das könnte gameplay-mäßig schon ganz gut funktionieren, wenn das jetzt halt nicht irgendwie 100.000 Mal überarbeitet worden ist seit 2022. Könnte natürlich auch jetzt voll das Gurkenspiel werden, aber so vom Stil her finde ich, will ich es trotzdem weiterhin spielen. Ich hoffe mal, dass es jetzt wirklich kommt nächstes Jahr.
Ich würde halt darauf wetten, dass das irgendwann mal komplett neu gemacht wurde, weil ich meine, für 22 angekündigt und dann erst verschoben, dann ganz lange gar nichts mehr, dann sorry, doch nicht 25, also noch nicht 24, sondern 25 und dann jetzt 26. Also ich glaube, da war was richtig krass im Argen und die haben das ganze Konzept nochmal überarbeitet. Und mal gucken, was jetzt daraus wird. Ich finde, es sieht auch ein bisschen, es sieht schon sehr generisch aus, wenn man so an Sci-Fi-Spiele denkt, die einem da so in den Sinn kommen. Aber wer weiß, ob das nicht doch irgendwie super interessant wird oder halt eben auch nicht. Werden wir sehen.
Manu, wir einigen uns auf wilde, glatte Haare. Ein paar Strähnchen sind gelockt.
Wilde, glatte Haare.
Apropos wild, Suda 51 ist zurück.
Oh,
das war mein
Gott.
Überraschungshit. Ich liebe ihn so sehr. Grasshopper Interactive hat man sofort erkannt beim Stil, fand ich, dass das ein Grasshopper-Spiel werden könnte oder wahrscheinlich sein wird. Das geht schon damit los, dass es so komplett weird in einem gänzlich anderen Grafikstil anfängt, dann eine wilde Reise durch irgendeine Blutbahn entsteht und dann irgendwie so der Hook ist, Roman, oder wie heißt der?
Romeo
is a dead man. Und das ist dann der Hauptcharakter und dann hat man so ein klassisches Character-Action-Game, aber halt in der typischen absurden Überdrehtheit, wie sie eigentlich fast nur von einem Suda 51 ja. Existieren kann. Und das ist der neue Titel, der dann jetzt dann auch kommt. Und er hatte sichtlich Spaß, diesen Reveal jetzt zu zeigen. Und ja, Story, bla bla bla, völlige Weirdness, aber Suda 51 und Grasshopper bin ich einfach immer dabei. Und kommt auch erst nächstes Jahr leider.
Das stimmt. Also ein bisschen was weiß man schon. Dieser Typ halt, Romeo, der ist, wie der Name schon sagt, tot. Und der bekommt halt irgendwas injiziert, dass er halt irgendwie so entweder untot ist oder in einer Geisterwelt rumläuft. Das weiß man nicht so ganz, aber er soll wohl FBI-Agent sein. Und dann quasi als Headhunter da durch die Gegend jagen und ja sich da ja schnetzeln. Es sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus.
Ja, mich hat dieser Stil am Anfang richtig angesprochen, dieser Kinder, ja, Kinderzeichnungsstil, weiß ich gar nicht, oder ob das
war so Rugrats-mäßig.
Rugrats-mäßig, ja, auf jeden Fall so ganz wild und abgehackt. Da dachte ich erst, okay, das ist, da habe ich jetzt noch nicht direkt Suda 51 gedacht, da dachte ich noch, das könnte ein richtig interessant erzähltes, spannendes Adventure oder sowas sein. Und dann ging es aber ganz schnell bergab, was ja, den Blutverlust und alles anging. Und man hat sehr schnell gesehen, dass das aber spielerisch auch genau das ist, was seine bisherigen Titel waren. Also viel Killer 7, viel, ganz viel No More Heroes, richtig viel Lollipop Chainsaw dabei. Und ich erinnere mich dann immer zurück, Lollipop Chainsaw fand ich halt auch sehr cool, aber Spaß gemacht spielerisch hat es eigentlich nur so Medium. Also es ist schon viel, immer was, man muss den Stil schon mögen und den so sehr lieben, damit man dann durchhält bis zum Ende von so einem Suda 51 Abenteuer. Von daher bin ich gespannt, ob er diesmal gameplay-technisch doch vielleicht eine Schippe drauflegen kann, dass es auch da noch mehr überzeugt als halt nur vom Style, der immer mega krass geil ist.
Ich war mal mit dem Essen.
Und, ja. Mit dem Gut, dass du es überlebt hast, sag ich.
Ja, habe ich auf jeden Fall. Es war ganz interessant. Das ist aber schon 100 Jahre her. Also wirklich sehr, sehr lange her. Damals noch zu Game One-Zeiten hatten wir da irgendwie Connections und dann waren wir auf der Gamescom alle zusammen und waren dann irgendwie essen oder so. Aber ich habe nie eins seiner Spiele gespielt, lustigerweise. Vielleicht wird das Erste.
Ich glaube, das Beste von ihm, fand ich bisher, war Shadows of the Damned. Das hatte auch super viel Kritikpunkte. Aber da habe ich durchgehalten, weil das fand ich so krass. Das war mit Mikami die Zusammenarbeit, glaube ich. Damals mit Shinji Mikami von Capcom. Mm. Und ja, das hat mich durchgetragen. Aber die anderen habe ich alle abgebrochen nach einer Weile, spielerisch.
Ja, das erste No More Heroes hat mich auch gut abgeholt, weil das halt auch noch so.
Ja, okay.
Ja, genau. Weil das halt auch so eine Meta-Ebene hatte. Aber Shadow of the Damned war, glaube ich, auch das stilistisch sicherste Spiel auf jeden Fall, ja. Von den alten jetzt mal abgesehen, ich meine jetzt von den neueren.
Genau. Apropos stilistisch sicher. Der nächste Titel hat mir direkt das Blut gefrieren lassen. Ist auch was für Micha jetzt gerade an dieser Stelle, falls du zuhörst. Silent Hill F hat einen Gameplay-Trailer bekommen und ich muss sagen, ich habe da ja nicht so viele Berührungspunkte mit der Silent Hill-Reihe, aber das ist diese ganze Aufmachung, diese ganze Atmosphäre, die dieses Spiel ausstrahlt, ist so verdammt creepy. Ich finde das so eklig gruselig mit diesen verrenkten Puppen, die dann da durch die Gegend laufen.
Den krassen Muskeln diesmal da drin.
Ja, es ist alles so, es ist total creepy und vor allem spielt man ja in diesem Teil noch ein kleines Mädchen namens Hinako. Mit ihrer unschuldigen Schulmädchen-Kluft läuft sie die ganze Zeit durch die Gegend. Und das alles irgendwie, diese Mischung, macht mich völlig fertig. Ich glaube nicht, dass ich das spielen könnte.
Spielt übrigens in den 60er Jahren. Das erste Spiel, was in den 60er Jahren spielt, soll sehr viel japanische Referenzen und Anspielungen auch haben, eben auf diese 60er Jahre Art, wie Japan da halt war. Das ist so, glaube ich, das Besondere. Kann mir jemand erklären, für was das F ist? Ist das
Forte?
Das ist ja jetzt der achte Teil. Also ist das F irgendwie, warum ist das jetzt ein F? Hat das irgendwie Bedeutung?
Frightening.
Oder?
Freaky.
Ich glaube Pforte.
Pforte. Wie bei dem Medikament immer hinten so dran.
Ja, genau.
Nasolin Pforte.
Also sie hatten ja vor 2 Jahren diese Kurzepisode gemacht, die war auch schon mit so Schulmädchen, das war so The Short Message hieß das Ganze, ist ein Ableger. Ich finde, da ist ein bisschen was sogar hier jetzt mit drin, dass das so ein Mix wird aus den alten Abenteuern und diesem halt, was sie aus The Short Message vielleicht mitgenommen haben. Also mir hat definitiv irgendwie ein Soundtrack von Akira Yamaoka gefehlt, jetzt in dieser Präsentation. Das hatte dadurch für mich so gar nicht die Silent Hill Vibes, die ich gut finde, sage ich einfach mal. Und ich fand es technisch auch recht altbacken. Also das sah für mich persönlich aus wie ein Spiel, was auch auf der PlayStation 4 noch hätte erscheinen können, ehrlich gesagt.
Ja,
das also stimmt. Ist jetzt nicht so wichtig für das Genre, auf keinen Fall. Aber man darf ja auch mal auf einem hohen Niveau enttäuscht sein. Ich wollte es erwähnt haben.
Und übrigens fällt mir jetzt gerade erst auf, das ist das erste Spiel, was nicht in der namensgebenden Stadt spielt.
Ja, richtig.
Ja.
Weil die anderen sind ja immer in Silent Hill in USA. Und das ist
ja, beziehungsweise jetzt das kurze ja auch wieder nicht. Das,
ja, klar, aber die Spin-Offs. Aber das ist ja ein Main-Teil, der achte Teil ist es ja quasi. Und ich glaube, das F soll halt einfach nochmal klar symbolisieren, das geht nicht mit der normalen Silent Hill-Kanon-Geschichte weiter, sondern es ist wirklich ein Standalone-Teil, der für sich steht. Spielt in den 60ern, spielt in Japan. Ich glaube, deswegen einfach dieses F.
Sehr verstörende Artstyle auf jeden Fall bei dem Monster.
Release-Datum war das schon bekannt? Wenn nicht, dann gibt's das nämlich jetzt.
Dieses Jahr, ne?
25. September kommt es tatsächlich schon raus. Jawohl. Und dann habe ich direkt gedacht, oh, das sieht nach Castlevania aus. War nah dran. Aber doch knapp daneben, denn es ist ein neuer Bloodstained-Teil.
Na, eigentlich bist du spot on, weil das ist ja der Original-Producer von Castlevania.
Ja.
Also, mir fiel Bloodstained-Teil nicht ein als Name. Ich saß da so und habe geguckt, ja, wie heißt denn das? Ich weiß genau, was es ist. Es ist halt genau die Engine. Ja, das ist doch hier, das habe ich doch gebackt auf Kickstarter. Und dann wieder nicht durchgespielt, weil es dann auch irgendwie nicht so super war. Aber es fiel mich ein und dann ist mir auch bewusst geworden, sie haben damit nicht so einen geilen Job gemacht, wie man das gerne gehabt hätte. Also Bloodstained ist definitiv nicht so im Gedächtnis geblieben, wie man sich das wünschen würde. Ich muss aber auch sagen, das hier gefällt mir jetzt deutlich besser als das Bloodstained Teil 1, weil hier ist deutlich mehr Castlevania drin, also weniger Piratenkram. Das erste Bloodstained fängt ja auch auf so einem Schiff an und so. Das war mir alles zu weit weg von dem, was ich haben wollte von dem Castlevania-Macher.
Es ist auf jeden Fall schön bunt, das neue Ding. The Scarlet Engagement heißt es. Und es ist, glaube ich, schon der dritte Bloodstained-Teil, kann das sein?
Ja, es gab so ein Mittelding.
Ja.
Es gab noch so ein 2D-Teil, den sie dann draus gemacht haben, um die NES-Roots von Castlevania irgendwie so hochheben zu lassen. Das war übrigens sehr, sehr gut, dieser kleine Zwischenteil mit der NES-Optik.
Der war besser als der große Teil.
Der ist spitzenmäßig, ja. Der ist richtig geil.
Ist das das mit den 4 Charakteren, wo man die immer so zwischen... Ja. Das fand ich auch richtig gut. Das hat echt Spaß gemacht. Und also das Neue, jetzt bin ich auch sehr angetan, muss ich sagen. Allein von der Optik her ist auch wieder Side-Scroller halt. Und
wir haben zum Glück so wenig Metroidvania-Spiele.
Ja.
Basti wird sich auf jeden Fall freuen.
Ja, Basti wird sich freuen. Es kann nie genug Metroidvania-Spiele geben, sage ich an dieser Stelle. Aber kommt auch erst nächstes Jahr.
Ja, kann es denn genügend Digimon-Spiele geben?
Ich kenne genau einen Menschen, der sich darüber freut, und das ist der gute Kyle Bosman, der springt jetzt im Quadrat.
Ah, sehr schön. Okay. Dann liebe Grüße
schön,
an Kyle.
Schön für ihn, dass sie extra für ihn dieses Spiel machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, niemand sonst erwartet ein neues Digimon-Story, aber einer wenigstens. 3.10. für alle da draußen, die vielleicht doch eine kleine Vorliebe für Digimon-Story-Games haben.
Habt ihr Digimon früher mal geguckt?
Nee, null.
Also ich habe es einmal gesehen und fand halt direkt, nö, ist nicht mein Ding. Ich habe mir nur gemerkt, dieser T-Rex ist ein Digimon und diese komische Kaktus. Das sind die einzigen beiden, die ich kenne. Ich sag jetzt gerade auch, ich sag mein Leben lang Digimon, aber jetzt Digimon, weil sie in dieser State of Play halt immer Digimon gesagt haben.
Nee, auf Deutsch hat man Pokémon und Digimon gesagt.
Genau.
Ja.
Und apropos Kaktus, da denke ich aber halt trotzdem immer noch
Final Fantasy.
Ja, für mich ist Kaktus einfach Final Fantasy. Und da gab es dann auch was Neues, nämlich The Ivalice Chronicles, eine Neuauflage von Final Fantasy Tactics. Das gute alte Final Fantasy Tactics kommt in einer typischen Variante, dass man grafische Überarbeitung bekommt, wenn man das möchte. Kann aber auch umschalten auf die Originalversion von 98 oder wann die rauskam. Genau. 89, glaube ich, ist noch älter. Und ja, komplette Sprachausgabe jetzt. Und ich meine, Final Fantasy Tactic ist legendär. Das ist wirklich ein großartiges Spiel gewesen. Ich habe ja eine Zeit lang, war das ja so Trend, dass aus allen Serien irgendwie ein Tactics-Game gemacht wird. Und man beruft sich immer auf Final Fantasy Tactics.
Das war quasi der Gründervater von davon. Genau. Und ich weiß noch genau so 2001, wenn man Final Fantasy Tactics als Importspiel hatte hier in Europa, dann war man King Dingeling. Das war so ein richtig cooles Nischenteil, wo man ganz viel Status sich geholt hat, wenn man das gespielt hat. Ich habe das nie durchgespielt. Ich finde das super langatmig. Das ist spielerisch zwar extrem tief, aber die vielen, vielen Textboxen haben mich trotz der super Atmosphäre und dem geilen Intro damals auf der PlayStation dann doch dieses Spiel nicht beenden lassen. Und da habe ich mich jetzt sehr gefreut, dass sie in der modernisierten Version auch alles neu eingesprochen, also überhaupt erstmal eingesprochen haben, sodass man halt nicht mehr lesen muss, die Textboxen. Mhm. Und sie haben auch spielerisch an der Kampagne wohl ein bisschen rumgewerkelt. Auch da bin ich gespannt, ob sie es ein bisschen straffen, weil insgesamt ist das Spiel einfach auch zu lang. Von daher bin ich gespannt. Ich gehe davon aus, dass die wenigsten das die Originalversion wirklich spielen wollen und würde da sehr gespannt mit gespanntem Auge auf dieses Remaster oder Remake sozusagen schielen.
Ja, die Sprachausgabe wird dem gut tun, die Sprachausgabe. Ja. 30.09. genau. Für PS4 und PS5 noch.
Kommt ja, sicherlich auch für andere. Super lustig, ja.
Das ist eigentlich ein guter Switch 2-Titel, oder?
Ey, wer weiß.
Ist auf jeden Fall ein Switch 2-Titel.
Dann haben wir den 5-milliardsten Baby Steps Trailer gesehen. Ich weiß, das ist ein super Konzept und es wird auch ein geiles Spiel, aber wie viel wollen wir noch davon zeigen, bevor es dann endlich rauskommt, habe ich mir gedacht. Mhm. Wenigstens haben sie dann einmal ein Release-Date hinten dran gehangen, nämlich der 8.9. Da können wir endlich besoffen durch die Gegend laufen. Zumindest fühlen wir uns besoffen, denn wer es noch nicht weiß, in Baby Steps spielt ihr Nate. Und der steckt in einem riesen Strampelanzug und eure Aufgabe ist einfach so ein bisschen wie bei Octodad, vorwärts zu kommen, ohne dabei sich auf die Fresse zu legen. Und das, was ich jetzt gesehen habe von diesem Spiel, gefällt mir sehr, sehr gut, vor allem, weil das so einen absurden Humor hat auch einfach. Man trifft da so random Charaktere und unterhält sich dann mit denen über so richtig banale Quatschdinge. Und ich bin sehr gespannt, was denn eigentlich das Ziel dieses Spiels sein soll. Wo wollen wir denn hin, verdammt?
Wir wollen uns ständig auf die Fresse legen. Ja. Das ist ja dieses gleiche Prinzip wie bei Alt-F4 oder bei Octodad und so, soll halt Situationskomik haben. Für mich ist es in der aktuellen Situation erstmal nix. Ich muss sagen, mich spricht auch der Humor so gar nicht an mit diesem Pinkeln und dieser ganze alles. Also ich fand das richtig doof. Um es mal so zu sagen.
Ich lieb einfach, dass das so kommentiert. Ich mag diese Spiele, wo Leute so rotzig kommentieren. Also so Rick and Morty-Style ist das ja. Das ist ja so ein typischer Rick and Morty-Humor. Und das ist dieser James Foddy, der das ja macht, oder? Heißt der James? Ich glaube schon. Foddy auf jeden Fall. Der da jetzt auch diese Rolle spricht. Und ich glaube, das wird einfach ein super Streamer-Game.
Ja.
Ich glaube, du wirst so viel da entdecken können und für alles ist irgendein blöder Kommentar und dann fällt der Erste da mal runter und dann spricht sich rum, ja, wenn du über diesen Baumstamm gehst und da hinten runterfällst, dann entdeckst du da diese Höhle und da sitzt ein Einsiedler drin und wenn du mit dem redest, dann passiert das und das, dann kommt da eine Kröte, weißt du so. Also ich glaube, es wird so ein wahnsinniges Spiel von ich habe das und das erlebt. Wahnsinn, hätte ich nie gedacht. Und ich glaube, das wird so ein Open-World-Chaos-Erkundungsgame. Ich freue mich sehr drauf.
Ich freue mich auch.
Sehr, sehr einzigartig.
Mal sehen, wie viele Meter ihr dann vorwärts kommt.
Ja, ne, vielleicht werde ich es auch frustriert in die Ecke schmeißen irgendwann, weil ich nicht vorwärts komme. Wer weiß. Das nächste Ding ist auf jeden Fall komplett meins. Denn Bandai Singapur hat sich Tearaway von Sony mal genauer angeguckt.
Oh ja.
Und hat sich gedacht, Mensch, da machen wir doch mal ein bisschen kniffligeres Jump'n'Run draus. Es geht in Hirogami darum, mit einem Origami-Figürchen quasi sich fortzubewegen. Und du kannst natürlich das Ding immer wieder neu falten. Das heißt, du kannst dann aus dir selber ein Flugzeug machen, wenn du größere Reichweiten überbrücken willst, du kannst einen Frosch draus machen, alle möglichen Origami-Tiere und damit bewegst du dich halt in einer super bunten, schönen Papierwelt voran und ich finde, das ist ein fantastisches Cozy-Game jetzt schon.
Mhm, sieht sehr hübsch aus. Hirogami, auch ein schöner Name. Mhm. So Hiro und Origami und ja, wie du schon gesagt hast, Tearaway von Sony, so ein bisschen.
Ja, ne? Musste ich sofort dran denken. Es war auch ein geiles Konzept damals. Ich fand das ja richtig. Das war halt so super simpel und das war so ein richtiges Babyspiel, wie ich das immer sage. Aber es war schon sehr wholesome und du konntest dich ja dann selber auch da einbringen und selber Sachen basteln und malen, die dann im Spiel auftauchen. Ich denke mal, das wird es bei Hirogami vielleicht nicht geben. Aber
bitte
dafür dann.
Nicht. Das dafür einfach nicht blöd. Ich fand am geilsten an Tearaway, dass ich voll auf meiner PS Vita von hinten durch den Screen drücken
ja,
konnte. Das
stimmt.
War am geilsten.
Stimmt.
Und halt der Style, der war
so
schon
so ein
gut.
Geiles Feature. Ja.
Ja, auf jeden Fall. 3.9. kommt also auch schon recht bald. Da freue ich mich dann sehr, sehr drauf. Und dann haben wir Golfer unter uns hier.
Ja. Ja. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist das Spiel, auf das ich mich am meisten freue.
Nein.
Von der
Hör doch auf.
Naja, neben Ghost of Yotai, das nehme ich halt raus, was jetzt irgendwie was halt Standard ist. Aber ja, ich habe gerade total Bock. Die Hotshots-Reihe ist ja sowieso super gut. Und die Sachen, die sie
also
jetzt da gezeigt haben.
Kurz Erklärung, ja. Hotshots ist quasi das Mario-Golf ohne Mario.
Genau. Ja, ja, richtig. Oder umgekehrt, weil ich glaube, es gab zuerst das. Aber es ist jetzt auch Everybody's Golf jedenfalls. Große Serie für Sony beim Golf. Schon seit den späten 90ern. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Und sie haben coole neue Nachtkurse zum Beispiel sich jetzt ausgedacht. Ich habe total Bock, bei Nacht zu golfen und im Multiplayer das zu spielen. Ja, ich habe einfach länger kein Golf mehr gespielt. Und das kommt jetzt einfach anscheinend genau zum richtigen Zeitpunkt, wo ich mal wieder so richtig Bock auf so ein Everybody's Golf habe.
Dafür wird es dann aber auch Wetter geben.
Ja.
Ne, dann regnet's und dann stehst du nämlich da auf deinem Golfplatz.
Ja, geil. Ich liebe das. Da muss ich wenigstens nachdenken, weil der Ball dann hier anders kullert.
Kullert. Ja. Aber wir bleiben direkt bei deinem Feld, denn es gab noch mal einen Trailer zu sehen zu Ninja Gaiden, was ja relativ bald rauskommt, der neue Teil Ragebound. Mhm. Hat man jetzt auch nichts Neues erfahren, oder? Ich glaube, das haben die einfach nochmal so eingestreut.
Ja, die Composer wurden revealed, dass da halt ein paar dabei sind, die auch schon beim Original dabei waren. Aber das Lustige war, es ist nicht nur der Composer, sie haben auch einfach die Melodie dann direkt genommen. Also, klingt eher nach Remixes, die sie dann machen durften von ihren eigenen Stücken. Nur noch kurz eingestreut und dann ging es um Kern. Dann durften wir nämlich einen schönen Berg wieder hinaufklettern. Das sieht nach wie vor super spannend aus.
Ich dachte, das ist längst draußen.
Ja, habe ich eine Zeit lang auch gedacht, aber offensichtlich nicht. Das war hier dieses super simulierende, wo es so ganz, ganz langsam vor sich geht und so ein bisschen melancholische Story noch erzählt wird dabei. Bin ich sehr
gespannt. Es gab doch diese beiden Bergkletterspiele. Ja, genau. Das eine hatten wir ja durchgespielt und auch hier besprochen. Das war ja eher so ein bisschen Story-driven. Und wie du schon gesagt hast, Kane ist ja eher die realistische mit Ausdauer und richtige Haken verwenden. Aber sieht jetzt trotzdem in dem Trailer auch mit ein bisschen Story-Bezug aus. Gell?
Ja, auf jeden Fall. So ist leicht melancholisch.
Und, so.
Und die Demo erscheint heute. Also wir können ab heute auch dann einen eigenen Eindruck machen und vielleicht im Brunch dann drüber reden.
Demo-Schmemo.
Ja, das ist eine gute Idee.
Nix, ich spiele das erst im 5. November. Vorher spiele ich das nicht.
Na gut.
Ich werde es dir sowas von spoilern in der Demo.
Vor allem die Demo-Spoiler. Gemein.
Dann haben sie irgendwie gesagt, ich habe es am Font schon erkannt. Dann haben sie gesagt, das wird euch jetzt überraschen. Mit der Collection hättet ihr nicht gerechnet. Und ich so, warum denn nicht? Und dann kam hier so a new game from bla bla bla. Und es ist eindeutig der Mortal Kombat-Schriftzug. Und ich so, ja okay, wird halt Mortal Kombat eine Collection sein und genau das ist es dann halt auch, eine Legacy Collection mit Mortal Kombat. Ich meine, der Trailer dazu ist ganz süß gemacht mit so alten Einblendungen, wie Leute in der Arcade das erste Mal dieses Spiel spielen. Und natürlich war das damals bahnbrechend, diese motion-gecapturten Leute dann zu gepixelt auf dem Arcade-Automaten zu sehen. Das war ja realistischer, ging es ja gar nicht, als wir das zum ersten Mal gesehen haben. Kann man natürlich schon machen, aber ich finde solche Collection-Ankündigungen immer so.
Also die machen das schon immer sehr gut von Digital Eclipse, muss man dazu sagen. Die machen auch immer extreme Museums-Features mit in ihre Collections, die allein es schon fast wert sind, den Preis. Also ich erinnere nur immer diese 50 Jahre Atari-Geschichte. Das ist einfach eine Geschichtslesson, die darf man sich fast nicht entgehen lassen. Das ist so cool. Aber ja, auch für mich kommt halt diese Mortal Kombat Collection 30 Jahre zu spät. das hätte mich halt als 13-Jährigen total abgeholt, wenn ich die Arcade-Version hätte spielen können zum Beispiel, die halt natürlich einfach viel flüssiger, besser und noch toller animiert sind und auch mehr Moves haben teilweise oder exklusive Moves gehabt hätten. Ich finde die neuen 3D-Mortal Kombat schon auch nicht so interessant, aber die alten Dinger, da kannst du mich echt inzwischen mitjagen.
Die sind nicht so gut gealtert, nee. Ich meine, in so einer Collection haben sie natürlich jetzt noch einfach ihren Chronolistenpflichtwert, ja. Vor allem, wenn es dann eben auch noch mit neuen Interviews, mit exklusiven Aufnahmen von Leuten aus der Arcade ist und so. Also ich glaube schon, dass das Studio, was diese Collection macht, das super gut umsetzt und das dann auch für die Nachwelt toll festhält mit irgendwelchen Behind-the-Scenes-Geschichten. Aber die Teile jetzt noch zu spielen, nee, da bin ich voll bei dir. Mhm. Braucht es irgendwie nicht.
Ja, für mich dann auch. Haben sie gleich einen neuen Arcade oder einen eigenen, ersten eigenen Sony Arcade Stick angekündigt.
Wer hatte neue Hardware heute auf dem Bingo-Zettel? Ich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ja, und später gab es ja sogar noch, das können wir dann kurz hervornehmen, wurde ja gesagt, dass der Astrobot Special Edition Controller wiederkommt vom DualSense. Mhm. Da hat er gesagt, aber mit einem Twist. Und da habe jetzt denke ich drüber nach, ob sie halt irgendwie einen Revamp oder irgendwie eine Überarbeitung vom DualSense nochmal rausbringen Ende dieses Jahres.
Ich glaube, der Twist ist, dass die Augen wackeln oder blinzeln oder so. Weißt du, dass der so eine Animation hat auf dem Display oder so. So eine Kleinigkeit würde ich jetzt vermuten. Weil der hat doch so Augen aufgedruckt und die bewegen sich ja nicht. Das könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht so ein kleines, aber kann ja sein, dass dieses Touchpad in der Mitte dann dauerhaft mit Einblendungen funktioniert, dass ein neuer DualSense-Upgrade kommt mit so einem animierten Display oder wo Infos eingeblendet werden können oder wo die Tasten, weißt du, wo man sieht, was man da drückt. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass das der Twist sein könnte.
Aber der wird doch wieder künstlich knapp gehalten, oder? Also ja, das,
wahrscheinlich.
Da kriegst du doch wieder keinen am Ende.
Selten, ja.
Aber dieser zurück zum Arcade-Stick, Der Project Defiant Wireless Fight Stick heißt der. Und ja, der erste offizielle Fight Stick von Sony PlayStation. Ja.
Und generell Wireless ist da das Besondere. Davon gibt es noch nicht so viele gute, die ich wüsste. Die guten sind alle noch verkabelt, die meisten Menschen benutzen. Also selbst früher wurde da immer die Zusammenarbeit mit Hori auch gemacht oder halt dann mit Namco, dann haben die offiziellen Fighting Sticks gemacht auf der PlayStation. Bin mal gespannt, das Ding gucke ich mir auf jeden Fall mal an, auch wenn ich das Genre heutzutage nur noch selten spiele. Aber, wie wir später erfahren werden, hat das ja alles einen Hintergrund, so viele Fighting Games, wie hier heute gezeigt wurden.
Oh ja, das stimmt. Micha hat ja die größte Fighting Stick Collection nördlich
des Äquators, würde ich auch sagen.
Ja, wahrscheinlich. Ey, ich bin so erschrocken. Ich war ja schon oft bei ihm im Zimmer und irgendwann habe ich zum ersten Mal die Tür zugemacht, weil wir da einen Fighting Game gespielt haben. Und er macht so die Tür von seinem Zimmer zu und dann hängen da halt 20 Fighting Sticks. Für jede Konsole 3 verschiedene Sticks von unterschiedlichen Herstellern. Also da bin ich mir relativ sicher. Ich weiß, wer heute das Ding vorbestellt.
Bald hängen da 21. Das kannst du glauben. Über Snake Eater brauchen wir jetzt nicht nochmal reden, ne? Haben sie auch tot gezeigt.
Ja, richtig. Kommt vor allen Dingen in dem Trailer waren jetzt tatsächlich alle geilsten Kampfszenen aus allen Bossfights drin. Also wer das Spiel nicht unbedingt spielen möchte, weil spielerisch hatte das ja so seine Schwächen. Ja, da bessern sie jetzt auch nach, dass man halt auf Knopfdruck sich direkt perfekt anpassen kann und auch das Heilen nicht mehr so ein UI gefummelt wird. Aber ansonsten, da waren jetzt echt alle coolen Szenen von den Bosskämpfen waren da drin. Und eigentlich ist Metal Gear Solid 3 ja nun, gut. Hat halt schon seine geilen Story-Momente, die dann beim Spielen rauskommen, aber insgesamt ein Boss-Rush-Mode ist das ja eigentlich.
Ja, und die bauen halt noch irgendwie komische Shenanigans ein. Jetzt waren da die Ape Escape-Affen drin und so.
Ja, das fand ich auch super.
Was zum Teufel passiert?
Als Collectible halt.
Ja.
Aber wurde irgendwie Multiplayer angekündigt, nachdem da ja nochmal so eine Minisequenz danach kam, hat man noch gesehen, wie er sich versteckt und so morpht in so Steine und dann jemand so vorbeirennt, der aussieht wie von einem Mensch gesteuerter Player. Also ich glaube, das ist eine Ankündigung für einen Multiplayer-Modus.
Aber dann hat es keiner gerafft, würde ich sagen.
Also jetzt doch offensichtlich. Ja. Nee, stimmt. Ich habe es jetzt gerade ja auch nochmal laufend. Tatsächlich ist das Movement dieses anderen Charakters zu menschlich. Der ist definitiv nicht so, wie sich die AI bewegt in dem Spiel. Die bleibt nämlich immer abrupt stehen. Ah, das ist interessant.
Das wäre dann ja wirklich was Neues dann.
Das wäre cool, ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Versteckenspiel. Eigentlich ist doch Metal Gear Solid immer schon Verstecken spielen gewesen mit Handlung.
Mit Handlung, ja.
Ja, das ist vielleicht so eine Variante von diesem Prop. Gibt doch diese
Prop-Games. Genau, diese Prop-Games, wo man dann eine Pflanze ist oder halt mal wieder sich irgendwie 3 Pflanzen nebeneinander macht und dann eine davon ist und dann gucken die Leute und ballern auf einen, ja.
Apropos, da kam jetzt noch was hinterher, wo ich dachte, so, das brauche ich eigentlich wirklich nicht mehr. Und zwar kam ein neuer Trailer von Team Ninja. Und da weißt du genau, an welchem Spiel die sitzen, weil die machen seit Jahren nichts anderes gefühlt. Es gibt ein neues Nioh nächstes Jahr. Und das, muss ich zugeben, sah optisch auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders aus. Es wird auch mehr open-worldig sein. Mhm. Es wird einen neuen Stil geben, nämlich den des Ninja anstatt des Samurai. Also es gibt wohl ein bisschen mehr Abwechslung. Zusätzlich, ja. Genau, zusätzlich. Es gibt ein bisschen mehr Abwechslung dadurch. Aber ist das nicht ausgelutscht jetzt? Also ich persönlich habe keinen Bedarf auf ein weiteres Nioh-Spiel.
Ja, also sie haben schon die richtigen Sachen gesagt. Also ich fand den ersten Nioh spannend und cool und fand das Souls-technisch echt sehr interessant. Auch in seiner Komplexität. Den zweiten habe ich dann nur noch angespielt. Und habe mir dann aber gesagt, mir sind die Dinge einfach zu linear. Und das haben sie jetzt genau damit angesprochen, dass sie halt gesagt haben, sie packen halt ein bisschen mehr Open World rein oder zumindest offene Areale und einen neuen Kampfmodus, der mich jetzt auch stilistisch zumindest am meisten anspricht. Von daher, also eigentlich machen sie das Richtige und trotzdem kann ich das total fühlen, dass man sagt, nee, eigentlich bin ich mit Nioh durch, Leute, macht doch nochmal was anderes.
Ja, voll.
Also Nioh 1 hat mich gut abgeholt, Nioh 2 war so bockschwer.
Ja, Mann.
Da war die Hürde extrem. Und jetzt auf diese Elden Ring-Schiene, ich habe halt so ein bisschen immer die Sorge, dass Team Ninja ist halt immer hinten dran.
Ja,
so, die, ist auch denen so. Fehlt immer so dieser nächste Schritt, selber mal was zu etablieren. Und so sehr sie auch gute Kampfsysteme können, sind sie halt immer, ja, wir machen more of that, was die anderen schon gemacht haben. Und jetzt ist halt die Team-Ninja-Variante von Elden Ring. Und sie werden da halt aber auch nicht rankommen wahrscheinlich. Und dann halt wieder so eine kleine Nische bedienen. Also mir tut es immer ein bisschen leid, dass Team Ninja nicht so mal ein paar Jahre Zeit kriegt, irgendwas Eigenes, Großes, Gigantisches zu machen, sondern immer so schnell jedes Jahr irgendwas rauskloppen müssen, was dann so mit abgrast von den anderen Sachen, was es gibt.
Aber der erste Nioh-Teil war schon ein richtig geiler Dark Souls-Klon. Also
eben, aber war halt trotzdem.
Und hat auch was Eigenes durch diese Stances, die dann halt schon nochmal was Neues reingebracht haben. Generell, also Ninja Gaiden 1, Black auf der Xbox damals, das war schon deren großes Magnum Opus. Das ist, glaube ich, auch nach wie vor unerreicht und sehr einzigartig in seinem Stil oder in seiner Art, wie krass es ist. Genauso wie halt das dann ganz früher auf dem NES, ne? Aber ja.
Ich habe trotzdem das Gefühl, sie machen zu viel Projekte, sie machen zu viel Spiele.
Ja. Sollen mal lieber wieder ein Beachvolleyball machen, meinst du? Dead or Alive Beachvolleyball.
Nee, ich mein,
eins der großen Kunstwerke.
Ich meine, Wolong und Rise of Ronin, weißt du? Also die bringen halt, jedes Jahr kommt halt so ein großes Ding, wo andere Studios 2-3 Jahre dran arbeiten, um es halt richtig gut zu machen.
Absolut recht. Also, ja.
Hätt's
wo geht's denn da
Rise of the Ronin, hätt's die zwei Spiele wirklich gebraucht, weil die waren halt beide so Mittelmaß? Oder wie würde jetzt Nioh 3 aussehen, wenn sie halt die 2 Jahre da voll reingesteckt hätten? Das ist so mein Ding.
Ich meine, vielleicht haben sie es seit Elden Ring ja gemacht. Ich weiß ja nicht, wie das da läuft. Dann spielen die das und sagen so, oh, das können wir auch. Ja, fangen wir an. Ja, haben wir noch irgendwie, ja, wo können wir denn sparen? Ja, wir haben noch die ganzen Nioh-Assets hier. Ja, dann machen wir ein Nioh draus. Ja, ist ja klar. Ja,
so lief das, glaube ich.
So,
dann Michi.
Eidos Montreal hatte noch ein paar Assets von Thief rumliegen.
Hast du es vorher schon gesehen oder erst bei Eidos gesehen?
Nein, vorher schon.
Ich habe es erst am Ende verstanden, als wir
davon
geredet haben. Ja, so total spät. Und dann habe ich mich aber auch gefreut, weil ich finde, das passt sehr hervorragend. Ich habe allerdings auch so einen Monolog erst hier im Stream abgegeben, so von wegen, ja, bringen sie jetzt doch noch Half-Life Alyx eigentlich, also nicht, weil ich das jetzt gesehen habe, sondern allgemein wegen PlayStation VR 2. Ich würde halt Half-Life Alyx nochmal auf PlayStation VR 2 spielen. Weil es auf dieser Plattform ist. Ne, es wäre ja nicht mehr, ich kann es ja jetzt spielen. Ich habe ja das Headset da, ich kann es auf dem PC spielen, aber ich würde es gerne irgendwie auf der PlayStation spielen. Und deswegen habe ich da ein bisschen gebraucht. Und ein Thief VR würde ich auch gerne spielen. Ich hoffe, das wird gut.
Ja.
Das war übrigens das einzige VR-Spiel, was
Modus neben dem Luminous-Modus.
Ja, gut, aber das zählt ja nicht. Das kannst du ja auch so spielen.
Dafür.
Ja.
Genau.
Naja.
Ja, ich bin gespannt, ob das jetzt ein PS-Exklusiv ist. Also PSVR 2 ist angekündigt, aber ob das auch für Meta und so kommt, kann ich jetzt nicht sagen.
Das ist Eidos und ganz ich glaube schon, das kommt für alle, ehrlich gesagt.
Genau. Und ja, Thief, aber es war eine Frauenstimme, gell? Also ich glaube, so wie das Cover zeigt auch eine weibliche Figur und am Ende hört man dann eben den Haupt-Thief, wie er sagt, ich dachte, ich bin tot, als sie da diesen grünen Kristall in der Hand hat. Also da wird es sicherlich irgendein Cameo oder so geben. Aber es sieht nach einer eigenständigen Thief-VR-Umsetzung aus.
Ja, wenn das Ding, wenn das Ding schon Legacy of Shadows heißt,
ja,
dann wird es da auf jeden Fall ein Cameo
geben. Ja. Oder alte Missionen, die man ja, in VR spielen kann. Ja. Genau. So ein bisschen wie bei Assassin's Creed, da hat man ja auch so Einzelmissionen gehabt. Ich hoffe, dass sie da nicht zu viel Gedöns drumherum machen, sondern sich einfach wirklich auf diesen Schleichmodus konzentrieren. Ja.
Oh. So. Jetzt kommen wir von dem neuen zum neuen Projekt von den Leuten, die Road 96 gemacht haben, dieses Roadtrip-Game. Mhm.
Aber haben wir das nicht schon mal gesehen, das Spiel?
Ja, ja.
Es gab mal so einen Trailer, wo man nicht kapiert hat, was
ja,
es
sein soll. Tides of
Tomorrow. Das hat man jetzt leider immer noch nicht so richtig kapiert. Ja. Aber ja, also Road 96 ist ein richtig geiles Storytelling-Game und ja, eins der Spiele, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe. Von daher bin ich sehr gespannt, was dieses Studio macht. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, Tides of Tomorrow soll nächstes Jahr erscheinen, im Februar. Und ich verstehe aber immer noch nicht so richtig, was sie machen, außer dass das jetzt halt eine Multiplayer-Story erzählen soll. I don't get it.
Ja, das ist irgendwie so eine total, sieht nach Postapokalypse aus, aber alles ist irgendwie knallbunt. Und es sind so kleine Plattformen im Ozean, wo sich Leute so behelfsmäßig irgendwelche Städte aufgebaut haben.
Waterworld meets Subnautica-Style.
Ja, schon, ne? Auf jeden Fall. Und der Twist soll wohl sein, dass du deinen Weg daran beschließen sollst, indem du siehst, wo die Ghosts von anderen Spielern lang gegangen sind. Und das leuchtet mir aber noch nicht ganz so ein, weil du kannst ja trotzdem dann selbstständig einen eigenen Weg rausfinden. Du brauchst ja gar nicht gucken, was die Ghosts so gemacht haben, oder?
Nee, ich verstehe auch nicht, was das bringt. Was ich höchstens mir vorstellen könnte, dass man irgendwie so dynamisch einen Weg etabliert durch Entscheidungen, wenn man der Erste oder die Erste ist. Und sich dadurch dann der Weg öffnet, also, aber ich verstehe das Konzept dahinter überhaupt gar nicht. Und was ist, wenn da noch keiner war? Irgendjemand muss ja als erstes mal diesen Weg gehen. So, hä?
Ich glaube, man geht gleichzeitig rein und macht dadurch dann so, dass die Sachen dann verändert werden für die anderen, weil es dann ja auch heißt, shape their story.
Okay.
Also man sieht die dann nur so ausschnittsweise, was die quasi in deiner Welt anstellen, aber es ist mega wild.
Es klingt wahnsinnig ambitioniert. Mhm. Es klingt wahnsinnig ambitioniert. Ich bin gespannt, was sie draus machen, weil du hast schon gesagt, vielleicht verändert sich die Welt halt jedes Mal mit jeder Entscheidung. Man sieht doch da so eine Stelle, wo eine Hand so ein Safe öffnet und dann ist da nichts mehr drin. Oder in dem Moment, wo du das Loot greifen willst, steht da Taken by Guy 485 oder so.
Genau.
Bei Ass Bomber 69 freue ich mich schon drauf. und dann ist es vielleicht einfach die Option dann für dich weg und dadurch öffnen sich neue Pfade. Aber wow, das klingt wahnsinnig komplex.
Vielleicht ist das Wort im Multiplayer-Story einfach zu hoch gegriffen und wir stellen uns gerade zu stark da was von vor. Es ist vielleicht einfach nur, dass man es halt zusammenspielt und leichte Veränderungen dadurch passieren. Aber also der Stil, den finde ich schon cool.
Ja.
Sieht gut aus.
Da kann ich mich auch mit anfreunden, auf jeden Fall. Ja, aber Multiplayer bin ich halt raus.
Warum gibt es eigentlich nicht längst ein Waterworld-Game, irgendwie ein MMO oder sowas? Die Welt bringt doch echt jede Menge mit.
Dann kannst du ja mal die Leute fragen, die hier das Dune Awakening machen. Die können sich ja dann
Waterworld... Die müssen bald ein neues MMO machen, weil das hier nicht erfolgreich wird. Ich glaube, es geht los.
Nein, die machen den Wasser-DLC für Dune.
Oh, das wäre stark, ja.
Ja, das finde ich auch ein bisschen spannend. Ja.
So, Astrobot hatten wir schon kurz erwähnt, kriegt 5 neue Planeten als kostenloses Upgrade und der Controller kommt zurück. Leider kein VR. Ich hatte ja gehofft, als der Typ aufgetaucht ist, der CEO oder wer er war, dass jetzt auch, weil PSVR 2 kurz vorher gezeigt wurde, dass dann jetzt endlich auch die PSVR 2-Version von dem kompletten Astrobot-Spiel kommt. Das wäre ja geil gewesen. Oder spezielle Level dafür, aber nein, nichts dergleichen.
Ja, und war ein bisschen lame.
Es sind auch nur
lame.
Ganz kleine Level, ne? Ja. Challenge-Level, wo es halt einen Bot dann jeweils zu retten gibt. Und ja, gut. Aber ich finde es geil, das ist ja alles kostenloser Stuff. Und ich möchte noch mal betonen, das ist das am meisten gespielteste Videospiel in diesem Haus, seitdem es draußen ist.
Zu Recht.
Zu Recht.
Absolut. Dann habe ich gedacht, ist das Monkey Island in 3D?
Ja, ich auch. Guybrush-Vibes.
Ja, voll, aber war es ja dann irgendwie nicht. Und ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, was für eine Art von Spiel das sein soll. Ob das jetzt Open World ist, ob das MMO ist oder so. Auf jeden Fall ist es ein Piratending.
Genau, ich glaube, das ist Sonys Versuch oder halt dieses Entwicklerstudio, was das macht, so ein Sea of Thieves-ähnliches Spiel zu machen, allerdings mit sehr viel arcadigerem Ship-Movement. Also, dass man das Schiff halt echt einfach nur mit dem Analogstick steuern kann und dann auch noch Kugeln viel einfacher ausweicht und diese ganze Schiffssimulation, die halt in Sea of Thieves dabei ist, dass die wegfällt. Aber ansonsten schon das Prinzip in die Richtung gehen soll, man kann kooperativ halt in so einer Piratenwelt Abenteuer erleben.
Ja, und es war auch ein bisschen, es war schon ein bisschen cool, also so eine Zombie-Ariel, habe ich mir auch gefragt, haben die Disney gefragt? Das ist ja wohl sehr, sehr eindeutig abgeguckt.
Ja.
Ja, aber fand ich
und
nett.
Und dieser Puppenstil sieht richtig schön aus.
Ja.
Also auch diese Holzpuppen geschnitzt, man sieht noch so die Texturen in der Nahaufnahme. Dann Pirates meets Disney Fantasy, habe ich auch so wahrgenommen. Das sind ja auch dann fliegende Delfine und so. Und das wirkte schon sehr, 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 sehr fantastisch im Ursprungswort. Und ja, also ich habe da auch Multiplayer irgendwie rausgesehen, weil am Ende laufen ja auch so mehrere Figuren so. Ja. Das hat schon so eine Anmutung von, das ist irgendwie kooperativ oder PvE-mäßig geht es vonstatten. Hat
ja,
man auf jeden Fall so rausgespielt.
Es gibt diese eine Szene, da macht so eine Unterwasserattacke und da sieht man dann auch Schadensdinger hochpoppen. Das sieht für mich natürlich eher so nach einem rundenbasierten Final Fantasy-mäßigen Kampfsystem aus. Von daher mal sehen, vielleicht ist das noch so ein Curveball, der da irgendwie mit drin ist in dem Kampfsystem.
Sea genau. Remnants also heißt das übrigens.
Sea of Remnants.
Sea of Remnants, ja.
Und es wird auch als RPG bezeichnet.
Ah, also okay, dann ist es das wohl, ja. Okay, dann ist es wohl kein Sea of Thieves.
Das ist aber nicht.
Ja, aber
das macht es dann schon wieder interessant, finde ich. Wenn es ein RPG tatsächlich ist. So, jetzt kommt mein Highlight. Mein Highlight der ganzen Präsentation, es gibt ein neues
Journey. Ach nee, Moment.
Ja, pass auf, genau. Es gibt ein neues Game von Giant Squid. Und die haben sich einfach gedacht, Mensch, wir hatten so schöne Spiele. Wir packen einfach mal Journey und Abzu zusammen.
Ja, genau.
Und gucken, was dabei rauskommt. Ihr spielt einen surfenden Dude, der kann sich super flockig durch eben diese Welten bewegen, die sich abwechseln. Da gibt's mal eine Eiswelt, da gibt's mal eine Wüste, da gibt's Wasser, da gibt's ganz viele verschiedene Biome. Und das ist wohl ein kleines Adventure, was genau das Ziel ist, keine Ahnung, es sah nur wunderschön aus und spielt sich wahrscheinlich auch toll, zumindest sah es so aus, als könnte man das super flockig steuern.
Ja.
Sword of the Sea heißt das Ganze und es kommt schon am 19.8.
Ja, war ja auch schon vorher angekündigt.
Ja, es ist so schön.
The Pathless habe ich irgendwie ausgelassen.
Ist ich mir auch.
Heute aufgefallen.
Ja, voll.
Ich wollte vielleicht mal nachholen.
Das habe ich sehr intensiv gespielt. Das ist sehr, sehr gut. Das ist das mit dem Pfeil und Bogen, wo man auch so slidet durch die Welt. Man schlittert auch die ganze Zeit so durch die Welt und hat so eine Pfeil und Bogen Schuss-Ziel-Mechanik. Das fand ich sehr, sehr gut. Besser als Abzu. Das fand ich ja zum Schnarchen langweilig.
Hallo. Entschuldigung.
Ja, hallo, ich weiß.
Naja, auf jeden Fall ist das eins, was ich wirklich auf dem Zettel habe und da freue ich mich enorm. Kurz vor der Gamescom nochmal schön raushauen, das Ding. Ja. Gut,
das
dann haben wir.
Das ist aber nicht von diesem Star-Designer, oder? Ist der da mitgekommen? Weil es kam ja eigentlich, Journey ist ja von That Game Company gewesen.
Ja, genau. Und
die
aber
sind
die
ja
haben
dann
ja.
Von Genova Chen, aber Genova Chen ist jetzt eigentlich nicht bei dem neuen Studio mit bei, oder? Das ist dann nur so ein bisschen daraus geworden. Da bin ich.
Ich
bin
dachte, ich der ist bei Giant Squid.
Echt?
Also.
Okay. Dem gehen wir nochmal auf die Spur und dann wird im Brunch aufgeklärt.
Alles Klärchen. Dann kam so ein kleiner Schnellfeuer-Slot, wo so ein paar Spiele vorgestellt wurden, die dann in der Library landen, wenn ihr einen bestimmten Rang von PS Plus habt. Da kommen dann hier, das ist neu, das ist neu, das ist neu. War da was dabei für euch? Ich habe nur dieses.
Dein Alan Wake-Entwickler hat doch FBC Firebreak gemacht, das ist
ja
dabei.
Ja, gut. Das spricht mich jetzt nicht
von Remedy.
So an.
Ja, mich auch nicht. Aber es ist halt krass. Ich finde das immer noch so bizarr, dass Remedy das tatsächlich programmiert hat.
Ja, aber mehr war da jetzt irgendwie nicht dabei, wo ich dachte.
Deus Ex, habe ich mich gefragt, wer das spielen möchte auf der PlayStation,
ey,
in der Classic-Version mit dem Controller.
Keine Ahnung.
Ah, okay.
I don't know. Ja, auf jeden Fall, als dieser kleine Block dann vorbei war, da kam dann auch wieder eine Überraschung. Und ich war zuerst skeptisch, weil jetzt das Erste, was man gesehen hat, war das Logo von Amazon MGM Studios. Und da dachte ich schon so, oh oh, haben die irgendwas bisher zustande gebracht im Gaming-Bereich? Ich glaube nicht. Und dann war es aber ziemlich schnell klar, um wen es da gehen soll, finde ich. Es wird ein James-Bond-Spiel. Und zwar so, wie ich das so wahrgenommen habe, im Stil von Uncharted.
Ja, also der Typ, was habe ich gesagt? Oh mein Gott, Nathan Drake irgendwie trifft auf jungen James Bond irgendwie so ein Kram. Baby, Nathan Drake Babyface, habe ich glaube ich gesagt.
Ja, stimmt.
Das ist, also, ich fand da alles gut und passend dran, bis auf den Look von James Bond selber. Es wird ja so eine Origin-Story, First Light, ist also ein neuer Bond und man sieht ihn in seinem Training und wie er sich die Doppel-Null-Lizenz und so erarbeitet. Alles gut mit Original-Soundtrack übrigens aus den Filmen, wo ich mir dann überlegt habe, okay, weiß ich gar nicht, wie passend ich das finde. Fände schon ganz schön, wenn ihr irgendwie original neue Bond-Themes machen würdet und nicht die aus den Filmen verwendet, bitte. Weil die verbinde ich halt mit den Filmen. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Aber und engine-technisch, es sieht halt 1:1 wie die Hitman-Games aus, weil es halt genau dieselbe Engine ist.
Ich fand's voll hässlich, halt andere by Sachen. The way.
Echt?
Ja.
Okay.
Es hat also so geflimmert alles. Es hatte so richtig krasses Flimmern.
Material. Das ist die Engine halt, die benutzt. Ja. Das ist leider so. Also ich habe echt ein Problem. Oder es sieht James Bond in Fortnite. Das ist auch so eine Parallele, an die ich gedacht habe. Ja. Wie so als Fortnite-Charakter. Und das finde ich schade, weil ansonsten spielerisch und so, was ich gesehen habe, hätte ich schon Bock drauf. Ich mag doch das Entwicklerstudio, aber sorry, ich bin vielleicht zu oberflächlich, aber ich komme über den Look gerade noch nicht hinweg. Ich bin so ein bisschen heartbroken.
Der Charakter ist das Einfallsloseste, was ich je gesehen habe.
Traurig.
Er hat so null Charisma. Und ich meine, wenn James Bond eins ist, ja, man kann viel an James Bond kritisieren, aber alle James Bond-Figuren haben Charisma. Mhm. Und das lässt sich hier nicht entschuldigen, dass es ein Junger ist. Also, sorry, nee. Also, weißt du, Indiana Jones und so haben sie auch wahnsinnig gut hingekriegt ohne den Original. Dann versucht doch irgendwie einen super jungen, aussehenden Sean Connery oder sowas oder irgendein bekanntes einigermaßen oder lass ihn, also null, da hat ja Tom Holland mehr Charisma im Gesicht, also wirklich.
Ja, es sieht eigentlich auch so Alpha-Protokoll-mäßig, weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Das sieht halt auch so, ja genau, es ist ein super gutes Spiel, aber hat dann auch so einen absolut gesichtslosen Hauptcharakter.
Ja.
Und wie kann man die Lizenz haben und sogar die Original-Filmmusiken benutzen dürfen und offensichtlich alles geklärt haben und dann aber den Hauptheld so verkacken? Es tut mir leid, also es tut mir fast weh, da so kritisch zu sein, aber es geht echt gar nicht klar.
Ja. Ich glaube, auch spielerisch könnte das gut funktionieren, weil ich meine, wenn ein Studio ein Agentenspiel machen kann, dann sind es ja wohl die Leute von Hitman.
Ja.
Also, dass die da das Agentenfeeling umsetzen können, mit dieser Rolex dann irgendwie was zu feuern und sich irgendwelche Gimmicks einzusetzen und so. Das funktioniert ja auch als Young James Bond Story kann das gut funktionieren, weil du dann ja auch diese Gadgets beigebracht bekommst und auch noch ein bisschen unbeholfen bist. Und natürlich auch dieses ganze Uncharted-Feeling, Abenteuerreise, um die Welt reisen, das passt ja auch super. Aber da, fand ich, war halt der Bruch zu den großen Vorbildern schon sehr spürbar. Mhm. Also, das gibt die Engine nicht her, diese große, epische Weltgeschichte da. Weißt du, Tomb Raider hat es geschafft, Uncharted sowieso und Indiana Jones hat es auch mit Bravour jetzt hingekriegt, finde ich, wo man dem Studio das auch nicht zugetraut hat, aber die Engine, boah, nee, das fand ich echt abschreckend.
Ja, voll.
Ganz kurz noch bei dem Thema bleiben vielleicht, was können sie denn jetzt machen? Ich finde halt, ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die es kritisieren werden.
Mhm.
Es gab sowas ja auch schon mal in der Vergangenheit, aber ganz selten wurde dann irgendwie nochmal wirklich so Hand angelegt und irgendwie, weil da ist ja offensichtlich schon eigentlich fast alles fertig oder halt komplett durchdesignt, können sie jetzt diese Figur zum Beispiel komplett ändern. Das wäre ja das, was ich mir wünschen würde und was ich irgendwie applaudieren würde, so ja, mutig, halt verkackt und dann richtig gemacht, geil, aber ich sehe es halt überhaupt nicht kommen, da sind sie, glaube ich, zu stolz zu. Oder es geht irgendwie nicht, I don't know.
Also den Charakter zu ändern, das haben sie bei Sonic, bei den Filmen ja mit Bravour hingekriegt und da war es, glaube ich, mehr Arbeit, als jetzt hier bei einer Textur, das zu ändern.
Ja.
Und sie haben es bei Tom Holland, nach den Tom Holland-Filmen, bei den Remasters von den Spider-Man-Filmen ja auch verändert. Also das geht ja bei dem Videospiel deutlich einfacher, die Hauptfigur zu ändern. Und wir haben jetzt ja nur Trailer bisher gesehen. Also den noch ein bisschen kerniger und kantiger zu machen, das wäre sicherlich, glaube ich, jetzt aus der Sicht kein Problem, aus technischer Sicht. Aber mit den ganzen Abstimmungen mit MGM und Amazon ist das wahrscheinlich eher ein Problem.
Naja, weil dem gehört das jetzt.
Also
dem gehört ja, James Bond ja die Marke ja leider.
Ja, dann sollen die das aber irgendwie erkennen.
Cover,
ja.
Oder das ist ja alles
gibt es den 10 Euro Sean Connery DLC, den 12 Euro Roger Moore DLC.
Oh Mann.
Ein Skin für deinen Bond. Ehrlich gesagt, dann fände ich es okay. Dann würde ich es irgendwie
spielen. Nee, das ist ja noch dreister.
Ja?
Ja, das ist doch noch dreister, wenn die
ja,
jetzt
natürlich,
auch noch,
oh, aber ich müsste es dann ja machen. Ich würde das, also mit dem Typen möchte ich das nicht spielen.
Wisst ihr, was ich glaube? Da sind so viele Suits und Entscheider gesessen in einem großen Konferenzraum und tausend Leute, die irgendwie gesagt haben, ja, aber der, die Nase und hier und die Ohren und das muss doch hier und wir müssen die Zielgruppe ansprechen. Ja. Ich glaube, dem sein Gesicht spricht Bände im Sinne von, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, den all diese 50 Menschen, die da Entscheidungen treffen, auf den konnten sie sich einigen. Nämlich den absoluten White No-Character, nichts aussagekräftigen, nichts rein interpretierbares, keine Makel, keine Fehler Gesicht. Das ist
ja, Makel und Fehler hat er, hat Narben direkt im Gesicht, aber das bringt überhaupt nichts. Nee. Also es fällt wirklich leider nicht auf. Es ist erschreckend und ist, glaube ich, genauso, wie du sagst, gelaufen. Wie du es beschreibst. Echt bitter.
Ja.
Mal gucken.
Da hat das nächste Studio dann mehr Mut bewiesen. Die haben sich nämlich erst nicht getraut, noch japanischer zu sein, als sie von Sony gefragt wurden, ob sie nicht ein Marvel Brawler-Game machen wollen. Und dann hat Marvel gesagt, naja, aber so richtig ist das nicht, was wir uns vorgestellt haben. Und dann sind sie all in gegangen und mehr Japanese gemacht. Und aus Iron Man wurde dann ein halber Transformer. Und dann haben sie gesagt, yes, das ist das, was wir von Arc Systems wollen. Und fand ich ein sehr, sehr cooles Video, wie sie dann auch nochmal richtig ins Studio rein sind, um zu zeigen, wie sie dieses Spiel entwickelt haben. Weil der Trailer selber war halt so, ja, ist halt ein Fighting Game. Die einzige Neuerung, die ich da jetzt so entdeckt habe, ist halt 4 versus 4 Tag Team, dass man halt wahnsinnig schnell hin und her wechselt. Aber dann diesen Deep Dive da nochmal in das Studio, wie die da aus dieser japanischen Sicht rangegangen sind. Und jetzt wirklich halt ein Marvel-Tokon Fighting Souls Game gemacht haben, was japanischer nicht sein könnte, oder? Mhm. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gelungen, dass das so einen ganz eigenen Charakter
das
hat.
Sieht so Marvel gut aus. Ich kennt. Fand das ja. so krass.
Grafik können sie, ja.
Das hat mich auch richtig überrascht, dass sie das noch aus dem Hut gezaubert haben, weil ich dachte so, wie jetzt Marvel und Arc System Works, was? Was? Ich bin ja nicht mal ein Fighting Game Junkie. Also ich spiele das ab und zu mal gerne for fun sozusagen, aber auch jetzt nicht längst nicht alle Fighting Games der Welt. Aber das Ding, Alter, da habe ich ja richtig Bock drauf. Wie geil die Charaktere aussehen mit ihren geilen Spezialfähigkeiten. Richtig cooler Anime-Stil, dann halt die Marvel-Charaktere so angepasst, dass es auch irgendwie Herz und Seele hat, habe ich das Gefühl. Es ist total toll. Wirklich.
Ja, ich mag Marvel ja so überhaupt nicht, aber damit konnte ich mich jetzt dann doch, also da haben sie selbst mein Herz so ein bisschen erobert. Es ist ein schweres Erbe, das antreten, gerade diese Capcom versus
Marvel versus Capcom.
Marvel versus Capcom Teile gelten halt als absolut legendär. Dieses Erbe treten sie jetzt ein und anderes Studio, bin sehr gespannt. Ich möchte es halt irgendwann mal sehen mit den Lebensanzeigen oben und unten und mit den Mechaniken unten, wenn dann die Specials und so gemacht werden. Dann bleibt von dem geilen Look, was wir jetzt heute gesehen haben, halt leider wieder nicht so viel übrig, weil das immer sehr viel Screen Estate einnimmt. Aber warten wir mal ab. Das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, ist aber am Ende des Tages ein Nischentitel.
Ja, schon. Also die haben sie sich jetzt hier für ihre Direct als Closer ausgesucht, weil das natürlich auch schon Augenbrauen hebt, beziehungsweise den einen oder anderen auch richtig begeistern dürfte. Haben sie auch gut gemacht. So, die haben vorher noch einen ganz kurzen Hinweis, so hier Ghost of Yotai, da gibt's im Juli dann eine eigene Veranstaltung zu, wo man sich dann endlich mal richtig Gameplay angucken kann und haben dann quasi mit Marvel den Rausschmeißer gemacht. Und das haben sie gut gemacht. Ich finde auch, so ganz allgemein war das echt eine sehr, 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 sehr solide Präsentation. Da waren tolle Titel dabei, da waren auch ein paar Sachen dabei, die mich nicht so interessiert haben. Aber es ist jetzt nichts, wo ich gesagt habe, okay, dafür braucht ihr jetzt keine extra Direct machen.
Und eine gute Mischung war von allem, was dabei, fand ich.
Das stimmt, ja. Also generell war ich ein bisschen enttäuscht. Ich bin aber allgemein von Sony, würde ich sagen, so das letzte Jahr letzte halbe Jahr ein bisschen enttäuscht. Sie überlassen schon Nintendo gerade so ein bisschen das Schlachtfeld, da ein bisschen Momentum zu übernehmen. Und sie erlauben es auch, finde ich, Xbox gerade wieder ein bisschen mehr Schlagzeilen zu machen. Ich würde dem State of Play jetzt wahrscheinlich auch nur eine 3 geben, befriedigend. Das war halt grundsolide, waren coole Sachen dabei. Aber wenn ich mich am Ende am meisten auf das Golfspiele freue, was es seit 30 Jahren gibt, dann sagt das halt auch ein bisschen was aus. Und das heißt nicht, dass das jetzt hier Kacke war oder so. Überhaupt nicht. Aber ja, das wäre so mein Fazit.
man muss schon sagen, für eine westliche Rahmengeschichte war wenig westliches Zeug dabei jetzt von James Bond, abgesehen, was jetzt aber kein PlayStation-exklusiver Titel ist. So, weißt
richtig.
Du? Für mich wäre das jetzt so eine typische State of Play während der Tokyo Game Show gewesen. Also dafür, dass wir jetzt aber gerade Summer Game Fest in LA haben, war es sehr unwestlich. Also was von der Erwartungshaltung jetzt. Es war sehr viel japanische Sachen dabei, klar, aber eben es fehlte so dieses große irgendwas Exklusives, PlayStation-typisches, ja. Das war irgendwie gar nicht dabei. Ja,
ja, das ist halt dem geschuldet, dass die Ghost of Yotei dann halt so ausklammern quasi.
Ja, ja.
Das ist, ja. Sonst hätten die natürlich da jetzt auch noch einen ganzen Batzen zeigen können, aber ich finde, das machen ja einige mittlerweile, dass sie dann ihre extra Directs bekommen und das finde ich auch ganz sinnvoll, so wenn man dann schon richtig so einen Deep Dive machen kann und gewisse Gameplay-Elemente schon zeigen kann, dann braucht man das nicht noch in so eine Direct Quetschen. Was für ein Wort, quetschen. Von daher eigentlich alles richtig gemacht. Ich würde ihm auch eine 3 geben, aber ich bin happy mit einer 3, ganz ehrlich. Ich habe schon so viele schlechte Directs gesehen. Jetzt.
War ich in der Schule auch immer.
Ja, eben. Hauptsache, man kommt irgendwie durch. Ja, also ich habe schon so viel Müll gesehen auf sämtlichen Veranstaltungen. Von daher, das geht super klar, was sie da gezeigt haben.
Also außer bei Digimon habe ich mich nirgends gelangt. Ja. Das ist doch.
Nee, genau, also man war gut unterhalten. Ich fand fast am Ende war das Fighting Game ein bisschen zu dieser Studio Deep Dive, den du angesprochen hast, den fand ich fast ein bisschen zu lang. Also,
ja, fand ich gut. Auch.
Ich bin gerade noch auf die Seite gekommen, die gerade eröffnet wurde, zu dem Sea of Remnants. Das wird tatsächlich ein ganz klassisches Rollenspiel. Man sieht sogar die klassische, hier sind die Helden und die Gegner stehen davor, halt genauso wie bei Clair Obscur jetzt gerade auch.
Cool, cool.
Expedition. Ja. Umso besser,
ja.
Gewinnt's auf jeden Fall nochmal dazu. Ja.
Auf jeden Fall.
Aber anscheinend auch kein, ich lese nicht einmal Exclusive und wenn es eins wäre, dann würden sie es schreiben.
Ja.
Denke ich auch, ja.
Ja.
Na dann.
Gut.
Dann gucken wir mal, was die nächsten Tage so bringen.
Ja, es geht ja jetzt erst richtig los.
Xbox und State of Play und, nee, wie heißt es? Summer of Games und Games of Summer und
Wholesome Direct. Nicht vergessen.
Ja, Wholesome Direct. Sehr gut. Und die PC Gaming Show.
Ach Gott.
Gibt's sie wieder?
Ja, natürlich gibt's sie wieder. Ja, aber tun wir uns das wirklich wieder an? Ich weiß es nicht.
Nee, also wir können ja mal kurz sagen, so der Plan ist auf jeden Fall, dass wir noch mal zu dritt casten, wenn es klappt, über die Jeff Keighley Show. Mhm. Da machen wir auf jeden Fall eine eigene Folge zu und dann beim Rest mal gucken. Wahrscheinlich erstmal gebündelt im Brunch in irgendeiner Form oder wie auch immer. Aber jetzt nicht zu jeder Show.
Also Xbox kriegt schon auch eine eigene.
Die Xbox kriegt natürlich. Ja. Xbox habe ich vergessen. Ja.
Mal gucken, was Ubisoft noch macht.
Da kommt ja die Switch. Genau.
Ja, da wird wahrscheinlich jetzt vielleicht auch noch mal was angekündigt im Laufe der Tage, dass da noch jemand sagt, so, wir schieben uns hier noch mal dazwischen. Aber also wenn man mal auf die Seite guckt, da gibt's schon richtig, richtig viele Directs. Also Südamerika macht wieder eine eigene. Dann gibt's irgendwie nur von Frauen entwickelt und so. Mhm. Also es gibt schon richtig viele ich sag mal, Nischen-Directs, für jedermann was dabei, für jede Frau auch was dabei. Also, da kann man sich schon tot gucken jetzt am Wochenende, wenn man das denn möchte. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich dann.
Bitte nicht tot
gucken. Nee, nicht tot gucken. Damit ihr das nicht müsst, machen wir das.
Genau,
und erzählen es euch. Ganz genau. Also
wir sind schon so abgehärtet, wir halten das aus, ohne uns tot zu gucken.
Das stimmt. Einfach die Tage dranbleiben und dann, auf schöne neue Zusammenfassungen freuen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, wieder da zu sein,
ja,
liebe Leute.
Ja, mir auch.
Toll.
Schön.
Schön.
Dann bis zum nächsten Mal.
Alles Klärchen. Bis dann. Klärchen. Tschüss.
Tschüss.